Herzlich willkommen zu der Ausgabe Nummer 93 des Box-Podcasts. Mein Name ist der Tommy. Heute in der Runde der Imano und der Jan. Servus miteinander.
Hallo zusammen.
So, dann machen wir einen kleinen Rückblick aufs vergangene Wochenende. Besprechen das ein bisschen. Gab jetzt nicht so viel am vergangenen Wochenende, bis halt natürlich auf die Live-Veranstaltung von Sat1 aus dem StubHub Center in Carson. Da war der Hauptkampf Marco Antonio Rubio gegen Gennady Golovkin, Nicholas Walters gegen Nonito Donaire und Edwin Rodriguez gegen Asea Augustama. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt mit der Nachbesprechung an sich beginnen, gehen wir erst einmal darauf ein, auf die Übertragung von Sat1. Wie fandet ihr, dass Krasniqi und Bayer als Experten da waren? Tobias Drews wird da kommentiert. Also ich finde den Tenor, wo Sat1 so geht, ist doch recht zufriedenstellend. Imano, wie siehst du das allgemein, wie Sat1 es jetzt mittlerweile aufzieht? Ja, okay.
Also ich habe das Gefühl, also mir gefallen die Sat1-Box-Veranstaltungen inzwischen ganz gut. Und das ist, also mir gefällt das ziemlich gut, wie kommentiert wird. Ich kann auch die Kommentare meist nachvollziehen. Es gibt ab und zu mal einen Ausrutscher. Aber im Großen und Ganzen habe ich echt das Gefühl, da ist inzwischen eine Professionalität da. Es macht Spaß, denen zuzuhören. Man kann immer noch besser werden, glaube ich.
Ist halt der Boxsender Nummer 1 mittlerweile jetzt. Das kann man so sagen, ja. Weil man hat jetzt 3 Boxställe unter Vertrag. Man kann jetzt ordentliche Kämpfe gegeneinander machen. Ich meine, die haben jetzt im Mittelgewicht oder alleine den Golovkin, den Sturm. Golovkin halt exklusive Veranstaltungen oder beziehungsweise Übertragungen halt in der Nacht, finde ich sehr, sehr gut. Parallel zieht er das D-Max auch durch und ich würde sagen, mit den Nachtsveranstaltungen, wie jetzt Nonito Donaire, wurde dann spezifisch nochmal extra auf den Kampf eingegangen, wie auch von den auf Rodriguez, und das finde ich halt schon ganz gut. Also machen sie richtig gut, gefällt mir viel besser, wie das bei der ARD oder bei früheren Universum-Veranstaltungen. Machen die halt ähnlich wie D-Max. Ich denke mal, da haben sie es auch ein wenig abgeguckt. Und die machen einen guten Job. Guten Job. Also ich bin zufrieden.
Das kann man auch sagen. Ja. Also es ist immer noch Luft nach oben, muss man auch fairerweise sagen.
Sind aber, ja jetzt auch am Anfang.
Aber ich habe das Gefühl, da sind wir echt in überraschend guten Händen, was die Kommentatoren angeht. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich einschalte, also ich habe teilweise bei ARD-Veranstaltungen dann doch das Gefühl gehabt, oh nein, jetzt erzählen die so einen Schwachsinn. Und das habe ich hier seltener. Also es kommt bestimmt auch mal vor. Imano, bist du wieder da?
Ja. Ja, willkommen zurück. Jetzt, wenn du ein bisschen lauter bist, dann können dich auch die Zuhörer hören.
Das wäre ein Vorteil.
Ja.
Jetzt besser?
Ja, besser.
Wunderbar.
Bitte mal halt zu entschuldigen, ist halt jetzt einfach nicht anders möglich mit der Sprachausgabe von dir, aber ist okay. Fangen wir mal an mit dem Nachbericht. Manu Edwin Rodriguez nach seiner Niederlage gegen Andre Ward. Wieder aktiv gegen Asea Augustama. War ein zäher Gegner, aber unterm Strich schon verdientes Ding, ja?
Ja, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen, war eine verdiente Sache, war eine eindeutige Sache. War auf jeden Fall für den Einstieg wieder ein guter Kampf und ich bin gespannt, was da jetzt noch für weitere Fights von ihm folgen. Ja. Was seht ihr da für kommende Gegner eventuell als nächster Kampf? Vielleicht wieder ein richtiger Big Fight oder erstmal?
Also ich muss ja jetzt fast ein wenig freestylen. Ich glaube, Rodriguez ist jetzt im Halbschwergewicht mittlerweile. War ja im Supermittel unterwegs, hat er den Gratschef, wie wir es im Vorbericht damals schon besprochen haben, ausgenockt. Und dann gegen Ward verloren. Okay, gut, kann man lassen. Halbschwergewicht, Edwin Rodriguez ist ja durch 2-3 Kämpfe jetzt auf jeden Fall schon ein kleiner Name in den USA. Man hat ihn 3-mal auf einen größeren Sender übertragen. Und ich denke schon, dass er im Halbschwergewicht auf jeden Fall nochmal die Chance eventuell haben könnte, sich für einen größeren Kampf zu empfehlen. Ich vermute mal, dass es eher auf einen Ausscheidungskampf hinausläuft, vielleicht gegen Andre Dirrell oder gegen Gabriel Campillo vielleicht, dass man da was macht an einer Freitagsveranstaltung, dass da der Sieger dann eventuell einen Shot bekommt gegen einen der Champs, wie zum Beispiel Anthony Stevenson und oder Sergey Kovalev gegen Hopkins, denn der Sieger von dieser Paarung wird dann auch, denke ich, einmal wieder einen leichteren Kampf anstreben wollen. Ob jetzt Rodriguez natürlich der leichtere Kampf ist, ist jetzt die andere Frage, aber im Grunde halt, die gehen ihre Pflichtverteidigung eigentlich schon nach die Halbschwergewichtler im Moment. Deswegen vermute ich, dass ein Ausscheidungskampf demnächst wahrscheinlich angestrebt wird seitens Rodriguez und dass die ja, in den USA auf jeden Fall nicht abgeneigt sind, das zu übertragen.
Und das wäre kein Gegner für einen Jürgen Bremer?
Es ist schwer zum Sagen.
Also, kann das nicht sein, dass Sat1 jetzt vielleicht doch mal ernsthaftere Kämpfe dann sehen will von der ARD?
Selbstverständlich, aber wie wir es gestern rausgehört haben, ist Robin Krasniqi, der hier Co-Experte war neben Markus Bayer, einen Sieg vor einem Bremer-Kampf entfernt ist. Und da läuft es halt einfach hinaus. Sat1 hat er jetzt die Macht, solche Kämpfe zu gestalten in Deutschland. Und es ist okay, meiner Meinung nach. Und Bremer wird jetzt bei der ARD noch die Abschlussveranstaltung machen und dann den ersten Kampf, denke ich mal so, ja, Mitte nächsten Jahres gegen Robin Krasniqi kämpfen um die WM. Und Rodriguez, keine Ahnung, man muss halt schauen, welchen Verband die anrennen, was möglich ist. Aber für den Bremer auf jeden Fall gefährliche Sache, meiner Meinung nach. So ja, schlecht ist
er nicht. Kann man so sagen.
Ja. Dann kommen wir vielleicht auf den Kampf des Abends zu sprechen. Imano, ich spreche jetzt dich einmal speziell an, Nonito ja. Donaire gegen Nicolas Walters. Der Kampf endete durch Stoppage in Runde 5. Ja. Donaire zum ersten Mal in seiner Karriere frühzeitig gestoppt. Warst du denn sichtlich jetzt überrascht oder hast du damit gerechnet?
Ja, ich hatte ja vor dem Kampf gesagt, Donaire macht das wahrscheinlich über die Punkte. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass Donaire extreme Geschwindigkeitsvorteile in dem Kampf hat. Ist technisch besser, ist der bessere Boxer. Ja, das war jetzt eigentlich meine Einschätzung vor dem Kampf. Walters, na klar, kommt über die Physik, über die Physis, bringt extreme Power mit, aber ich weiß nicht, wirkte für mich immer so ein bisschen langsam und ich habe schon damit gerechnet, dass Donaire die Schläge von Walters gut lesen kann und dementsprechend ja, sehr selten irgendwas abbekommt und Walters mehr oder weniger ausboxen kann. Das hat ja auch die ersten, ich weiß nicht, 2-3 Runden ganz gut funktioniert. Wirkte eigentlich relativ relaxed im Ring. Ja, hat für mich die Runden auch, zumindest nach 3 hatte ich einen 2 vorne. Also 2-1 nach Runden hatte ich einen vorne, also 2 für Donaire, 1 für Walters. Aber so ab Runde 4, ich weiß nicht, der hat irgendwie hat also den Faden verloren. Walters begann ihn halt ja wirklich, will ich sagen, herzuboxen. Aber wie gesagt, er hat einmal ganz gut getroffen mit so einem Aufwärtshaken und ich glaube, das war wohl der entscheidende Schlag gewesen. Der hat mir so viel Respekt eingeflößt, dass ja, da nicht mehr viel kam. War sehr passiv. Walters kam ja besser in den Kampf rein, hat den Kampf dann zum Ende dominiert und ja, so in der Runde, so Ende Runde 4, habe ich mir schon gedacht, dass das nicht mehr lange gehen kann für den Donaire. Natürlich hatte ich immer noch ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen. Ich war jetzt auch für Donaire gewesen im Fight. Dass er nochmal zurückkommt.
Warum warst du für Donaire?
Ja, weil er einfach, ich sag mal, über die letzten Jahre einfach unheimlich viele gute Leute geboxt hat. Er hat wirklich einen super Kampfrekord, auch gegen Rigondo, der Kampf war auch nicht schlecht, hat ihn auch am Boden gehabt, hinten raus noch, auch gegen Gacinian das Ding, ich meine, klar, da wurde halt ziemlich, sagen wir bis zur 7., 8. Runde ziemlich hergeboxt, so, aber konnte das Ding dann auch noch entscheidend drehen und deswegen hatte ich auch gedacht, in dem Kampf, vielleicht geht hinten raus noch was, vielleicht lässt er den Wolf sich jetzt ein bisschen auspowern eventuell, aber ja gut, das war natürlich ziemlich schwach von ihm, dann, wenn man bedenkt, dass er dann wirklich in der 5. Runde durch K.O. verloren hat. Klar, Walters kommt natürlich über eine gute Power, aber ein Mann wie Donaire darf sich von so einem Boxer wie, die wollen das gar nicht so hart und so oft so präzise treffen lassen wie dann in den letzten Runden. Das kann man dann auch nicht auf die Augenverletzung schieben, wo das Auge ein bisschen angeschwollen ist zum Schluss. Den Schlag, wo die Schläge, die da kamen, die waren auf jeden Fall vermeidbar. Und ja, wie gesagt, Walters war für mich aber trotzdem stärker als erwartet und auch schneller als erwartet. Ich weiß nicht, woran es lag. Oder hat Bonner da doch irgendwie an Geschwindigkeit verloren?
Ich meine, auch gegen Garcinian war er nicht so. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist der Gegner auch einfach echt dermaßen stark und wird unterschätzt, der Walters. Aber der Kampf hätte auch ganz anders laufen können, wenn du einfach so in die zweite Runde schaust, wo Bonner ihn abfängt mit dem Kopfhaken und weil das wirklich, also sichtlich natürlich angeschlagen war.
Wenn das dann noch 30 Sekunden länger gegangen wäre, dann
kann das ganz anders laufen. Dann kann der den noch einen Aufwärtshaken geben und dann kann der auch weg vom Fenster sein. Ja. Das sind halt so ganz, ganz kleine Momente, wo das Boxen halt doch entscheiden könnte oder ein Kampf. Und ja, Mai, ich muss ja sagen, Donner war, ich habe es ja schon immer gesagt, meiner Meinung nach schon ein bisschen immer überschätzt. Sage jetzt nicht erst seit der Niederlage. Aber ihn jetzt völlig abzuschreiben, würde ich jetzt gar nicht. Gibt immer noch genügend Leute, wo er schlagen kann. Weil das wird noch ganz andere Leute schlagen. Von dem her wird es auf jeden Fall keine große Schande im Nachhinein sein. Aber dass er halt der Elite-Boxer oder zu der Pound-for-Pound ja, zu den Pound-for-Pound-Leuten gehört, der Zug ist halt abgefahren. Könnte halt nochmal Champion werden, aber das jetzt da oben irgendwie.
Ja, ich sag mal, nach dem Kampf jetzt, da muss man ganz klar aber auch sagen, dass Donner wahrscheinlich wirklich etwas über den Berg ist, weil er hatte, wie gesagt, den Kampf gegen Garcinian drin, der wirklich auch sehr, sehr schlecht war. Er hat von hinten raus noch gerade so in der letzten
Folge, ja,
glaube ich, drehen können. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war wirklich klar unterlegen in dem Kampf und das war wirklich schlecht. Ich habe mir damals gedacht, okay, jeder hat mal einen schlechten Tag. Der Tinan ist auch ein Boxer, der ist auch sehr ausgefuchst, der hat auch unheimlich viel Erfahrung und vielleicht liegt er vom Style her nicht. Das war meine Einschätzung da, weil ich mir gedacht habe, die Kämpfe gegen Rigondo, auch davor, die Fights vor Rigondo, die waren unheimlich souverän und gut gestaltet. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt dann. Das ist ja auch, wie gesagt, noch nicht in dem Alter, wo man jetzt unbedingt.
Es hat auf jeden Fall alles beeindruckend. Wie worauf du hinaus willst, das war schon echt beeindruckend auf jeden Fall. Aber man muss halt sehen, was für Leute hat er geschlagen. Da waren von den Rankings her, wenn man das beobachtet, waren das keine so richtige Top-Männer. Klar, den Dachinian hat er damals ausgenockt im ersten Kampf, wo auch vielleicht sein größter Sieg war. Dann waren halt so Leute wie Archie dabei. Und ja, ich weiß nicht, das Matchmaking war schon brutonär. Ja. Dann gegen diesen kleinen Mann aus Argentinien, wie heißt er jetzt wieder, der war körperlich so unterlegen, hat jede Runde gewonnen. Ich weiß nicht, das war schon gezieltes Matchmaking vom Donner. Gegen Rigondo haben sie sich verzettelt und da war auch der Knick. Ich finde, dass durch die Niederlage gegen Rigondo auch sein Leistungsvermögen nachgelassen hat, worauf du auch hinaus wolltest. Das ist offensichtlich zu sehen, denn man muss ja ganz einfach sehen, Dachinian ist ja mittlerweile auch älter und er hat ja im ersten Kampf das viel souveräner gemacht wie im zweiten und aufgrund dessen weiß man ja einfach, dass der Donner schon ein wenig abbaut hat. Und jetzt kommt die Walters-Niederlage noch dazu, wie du sagst, Imano. Klar, ist halt.
Ja, und auch wie sie passiert ist, ja. Also man kann ja gegen, ich weiß, Walters vor dem Kampf mit Donner habe ich ihn zweimal gesehen, die letzten beiden Fights. Und ja klar, die waren eindrucksvoll, die hat er gut gestaltet, aber wie gesagt, das waren auch wieder Leute, oder die Walters bisher in seinem Kampfrekord hatte, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, ja, das sind jetzt die Leute, die, wo man sagen kann, Walters ist the next big thing, so, ja, der nächste kommende Mann jetzt. Das waren, wie gesagt, ein Schotter Dacinian und ein zwei, drei, ja, ganz passable Gegner, aber da war jetzt nicht, wo man sagen kann, der besiegt Donner.
Ja, selbstverständlich, aber die Art, wie er die besiegt, ist schon beeindruckend.
Das auf jeden Fall, klar, das kannst du bei Wilder aber auch sagen, halt. Jetzt mal aus dem Schwägel, ich kann es auch sagen, der haut die alle in der ersten Runde weg, dann, wenn er die Bam schon so verprügelt in der ersten Runde, dann muss das gegen die Elite-Boxer ja auch ganz spätestens nach vier Runden beendet sein.
Ja, okay, aber.
Schwer so zu argumentieren, ja. Also, lieber Walter, bist du diesem Kampf ein riesen Fragezeichen. Und nach diesem Kampf muss man natürlich sagen, klar hat den Donner jetzt krass geschlagen, aber man muss auch sagen, Dacinian, wäre der Kampf eine Runde früher zu Ende gewesen damals, hätte das Gleiche mit Donaire gemacht, jetzt nicht mit Stoppit, aber er hat ihm fast jede Runde abgenommen, der Dacinian, und das war ein Schotter Dacinian. Und vielleicht muss man auch sagen, hat Walters mit dem Donaire jetzt einen richtig guten, einen guten Namen im Rekord, der aber schon lange nicht mehr das ist, was er mal war. Das kann auch sein.
Das ist auch ein faires Argument von dir, wo man auch selbstverständlich, natürlich hinterfragen kann, und das muss die Zukunft einfach zeigen wird.
Auf jeden Fall, das ist halt die Spannung, die jetzt da ist. Und ich habe wie gesagt vor dem Kampf jetzt gedacht, okay, gegen Dacinian hat er einen schlechten Tag gehabt oder der Style hat ihm nicht gelegen oder alles kam zusammen, keine Ahnung, weil ich mir einfach nicht denken konnte, dass du mehr so krass schwächer geworden ist. Ne? Aber jetzt der Kampf gegen Walters, wie gesagt, die ersten 2-3 Runden waren ganz okay, aber da hinten raus kam dann ab Runde 4-5 wieder gar nichts mehr. Da war wirklich
vielleicht ist halt die Gewichtsklasse halt einfach auch zu hoch.
Kann auch sein, sicher, da kommt vielleicht das eine zum anderen, ne? Dass er halt ein bisschen abgebaut hat, die Gewichtsklasse liegt ihm nicht. Na gut, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall so, dass muss man jetzt akzeptieren, dass Walters das Ding eindrucksvoll gewonnen hat und dementsprechend, ja, da hatte ich einfach mal, muss man die nächsten Fights von Walters
machen. Genau, zum Beispiel Walters jetzt gegen Johnny Gonzalez, der ja ordentlich hinlangen kann.
Genau, das wäre auf jeden Fall.
Wie man gesehen hat, oder gegen einen Abner Maris zum Beispiel, wäre auch ein Test. Maris wird jetzt auch ziemlich schlecht gemacht, weil er gegen Johnny Gonzalez verloren hat, aber da wurde halt einfach eiskalt erwischt, der war nicht warm, das war ganz am Anfang, die Spannung war noch nicht da. Ja, und dann ist er halt in das Ding reingelaufen und es passiert halt. Es sind viele Weltklasse-Boxer in der ersten Runde schon mal K.O. gegangen. Ist kein Problem. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass Mares das Zeug auf jeden Fall hat, sich mit dem Besten zu messen. Und das wäre halt auch eventuell ein guter Prüfstein für Walters. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Ich meine, kannst viele gute machen. Du kannst auch nochmal sagen, ja, Imana zum Beispiel, Walters, steig auf und kämpf gegen Mikey Garcia. Und zeig da, ob du.
Das wäre auch wirklich eine wunderbare Sache, auf jeden Fall, ja.
Richtig, hat ja eigentlich nur noch so jetzt Johnny Gonzalez vor sich in der unabhängigen Rangliste im Boxtrack und dann wäre er Nummer 1 der Gewichtsklasse. Und dann, ich meine, er ist 1,70, glaube ich. Das ist okay noch dann im Superfeder. Vielleicht gerade noch im Leicht, aber dann höchstens Leichtgewicht. Mehr ist dann einfach meiner Meinung nach nicht drinnen, weil die Power kannst du halt nicht in jede Gewichtsklasse mitnehmen. Das ist halt einfach Gesetz. Und für Walters geht es jetzt auf jeden Fall für die größeren Kämpfe und für Donaire. Ich denke nicht, dass er aufhört. Die werden sich auf jeden Fall nochmal beraten und dann wird es da auch nochmal weitergehen.
Ja, denke ich auch. Das ist ja so ein bisschen Alter, wo man dann ein Ende machen muss. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, wie gesagt, die letzten beiden Kämpfe waren jetzt wirklich sehr, sehr schwach. Ne? Wenn man Dacinian, wie gesagt, der auch schon lange, lange über den Berg ist, nicht mehr dominieren kann und da wirklich teilweise vorgeführt wird, da muss man schon irgendeine Konsequenz ziehen. Ja? Also irgendwas muss er verändern.
Ja, richtig. War nach Bitte hinlegen gegen Dacinian.
Ja, eindrucksvoll. Ich habe halt ein oder zwei Runden vielleicht, wenn es gut kommt, gewonnen in dem Kampf. Ne? Wie gesagt, das war schon damals sehr, sehr schwach. Und wie gesagt, da kann man immer sagen, ein schlechter Kampf, okay, vielleicht hat man eine schlechte Tagesform, vielleicht liegt die Gewichtsklasse nicht oder der Style nicht vom Gegner, okay, das kann passieren. Aber wie gesagt, nach dem Kampf gestern, wenn du nach 5 Runden vorzeitig verlierst, dann, da muss man auf
jeden Fall... Richtig, oder mach du näher gegen Lomachenko jetzt. Oder mach weiters gegen Lomachenko. Denn ich finde, Lomachenko kommt auch zu gut weg. 3 Kämpfe, 2 Siege, eine Niederlage gegen Orlando Salido. Und gegen Orlando Salido. Salido ist auf jeden Fall ein würdiger Champion, selbstverständlich, aber auch ein schlagbarer Champion. Salido ist nicht schnell, Salido hat keine gute Beinarbeit. Salido hat nur einen unheimlichen Willen und Salido schlägt viel. Und Lomachenko hat für mich zum Beispiel nicht die übermächtigste Schlagkraft und ist auch in der Defensive nicht so gut. Deshalb finde ich, dass beide Donaire sowie Walters auf jeden Fall gegen Lomachenko gewinnen können. Lomachenko ist für mich schon ein bisschen überbewertet, auf jeden Fall.
Ja, der hat auf jeden Fall noch einiges zu beweisen und
richtig,
bis wir dann so weit sind, dass das... Also es kann durchaus sein, dass er die schlägt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber der muss noch einiges zeigen, dass man wirklich glaubt, dass er als Profiboxer auf dem höchsten Limit, auf dem höchsten Level mithalten kann.
Ja.
Und dann vielleicht kann er dann auch wirklich ein großer, großer Champion werden. Alles möglich, aber im Moment ist das noch ein weiter Weg
für ihn. Ja, richtig, wie du sagst, Jan. Einfach die richtigen Gegner jetzt schlagen Und dann kann man es auch einordnen, wo er sich wirklich befindet. Kann sein, dass er gegen beide gewinnt, kann auch sein, dass er nur gegen einen gewinnt oder gegen keinen gewinnt. Das muss halt einfach, ja, am besten man macht die Kämpfe und dann weiß man es.
Genau.
Ja. Dann kommen wir zum Hauptkampf des Abends. Marco Antonio Rubio gegen Gennady Golovkin. Golovkin Sieger in Runde 2 durch K.O. Emano, wie ich dich kenne über die Jahre, ist deine Meinung bestimmt, dass Rubio, ja, selbstverständlich den Treffer gemerkt hat, wahrscheinlich auch dadurch zu Boden ist, aber halt einfach diesbezüglich keine Lust mehr gehabt, darauf zu stehen. Bist du anderer Meinung?
Ja, ich habe das im Gesicht gesehen, in der ersten Runde. Da hat er, ich glaube nach, weiß nicht, 1,30 oder irgendwie sowas in der Richtung, hat er 2, 3 gute Hände von Golovkin genommen und sah ziemlich beeindruckt aus. Man hat in seinem Gesicht so eine gewisse, ich weiß nicht, Skepsis gesehen, so der Motto, okay, das tut weh, wenn ich hier getroffen werde. Sah nicht wirklich davon überzeugt aus, nach diesem Treffer, dass er das Ding überhaupt gewinnen kann. Hat danach nochmal zum Rundenende versucht, Golovkin auch selbst zu treffen, aber hat dann wieder einige eigene Treffer noch genommen, da wo man gedacht hat, okay, ich glaube, das war jetzt 10 Sekunden vor Schluss, da hat er noch 2, 3 von Golovkin richtig gefangen und da hat man, ich habe zumindest den Eindruck, okay, das hat ihn auf jeden Fall
nicht geschmeckt.
Das hat er gemerkt, so genau. Und ich denke, er hat nach Runde 1 gewusst, wo er auf den Stuhl gegangen ist, okay, ich habe hier heute keine Chance. Und ja, die nächsten Aktionen von Golovkin, ich denke auch nicht, dass er von dem Schlag hätte liegen bleiben müssen. Das war ein guter Treffer, ohne Frage, aber Rubio ist jemand, der normalerweise sehr, sehr zäh ist und der solche Treffer abkann. Und
ja, gegen Lemieux hat er ja auch so eine brenzliche Situation überstanden, da war auch, glaube ich, 3-mal unten, hat sich zurückkämpft und er nur dreht, aber gegen Golovkin ist es halt einfach was anderes.
Das war jetzt kein Ding, das einem an die Schläfe geht oder so, das war einfach ein ganz normaler, ja, war ein guter Treffer auf jeden Fall, aber Golovkin hat am Kampf ja selbst auch gesagt, das war nicht wirklich ein harter Punch, den er da ausgeteilt hat, gerade an so eine Stelle am Kopf, wo es auch wirklich nicht wirklich dramatisch ist, also da kannst du schon bei 6-7 wieder hochkommen, hat man auch gesehen, er hätte das machen können, ist aber dann extra bis 8-9 liegen geblieben, um sich dann zu beschweren, dass er hier zu Unrecht rausgenommen wird. Ja, er hätte weitermachen können, aber er hat nach der ersten Runde gemerkt, er hat keine Chance und hat einfach gesagt, okay, bevor ich mir jetzt hier irgendwie meine Gesundheit vielleicht gefährdet wird oder was weiß ich, wenn du selbst davon als Sportler nicht mehr überzeugt bist, gewinnen zu können, ist es meistens besser, man tritt auch erst gar nicht an oder lässt es dann halt sein. Und ich denke, die Konsequenz, die er da gezogen hat, dann nicht mehr hochzukommen, ist für ihn auch besser. Man hat das gesehen, auch in Runde 1, er ist da chancenlos, er ist viel zu langsam und war einfach ein offenes Ziel für Golovkin. Er konnte das jederzeit beenden. Hätte ich, wie gesagt, auch vom Kampf nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass Rubio da mehr gegenhalten kann, weil er ein zäher Borsch ist, weil er selbst noch austeilen kann und dass Golovkin da vielleicht nicht ganz so ein Feuerwerk fabriziert wie sonst, weil er selbst ein bisschen Angst haben muss vor Rubio. Ich meine, er hat eine gute Power und hätte nicht gedacht, dass Golovkin da so wieder loslegt. Aber gut, Golovkin ist auf jeden Fall jetzt ein eindrucksvoller Boxer und ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass das nach 2 Runden zu Ende ist. Ich bin vielleicht 7., 8., 9. wird er vielleicht rausgenommen, der Rubio oder so, und dann zu viele Treffer. Aber, ja gut. Hätte vielleicht auch so kommen können. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass Rubio da ausgestiegen ist. Und er hätte weitermachen können, aber er war selbst davon nicht mehr überzeugt, den Kampf gewinnen zu können und ist raus. Und ja gut. Ist so, für Golovkin ein nächster leichter Sieg. Und ich denke, für Golovkin sollte dann jetzt irgendwann in der Gewichtsklassenaufstieg kommen oder halt das Kampf gegen Cotto, ja. Wobei er jetzt auch wieder Mismatch ist. Also Cotto wäre ein richtig geiler Name für Golovkin im Rekord, aber ein leichter Sieg. Das ist meine Meinung. Weil Golovkin kommt aus einer ganz anderen Gewichtsklasse als Cotto. Cotto kommt so weit runter und kann körperlich überhaupt gar nicht ansatzweise mithalten. Der kann die Treffer niemals nehmen von Golovkin. Das Ding ist auch, nach 3-4 Runden ist das durch. Deswegen würde ich
meinst du, der traut sich denn, der Cotto?
Ja, Cotto hat bisher jeden Kampf angenommen, egal gegen wen. Ich glaube nicht, dass er da jemanden scheut. Und wenn der Betrag stimmt, die Summe stimmt, wird er antreten, ja. Das denke ich schon. Ich würde das nicht gerne sehen, weil, wie gesagt, das Ding ist einfach ein Mismatch. Cotto hat selbst keine gute Defensive, kommt aus einer, wie gesagt, unteren Gewichtsklasse, kann also Golovkin selbst gar nicht wirklich gefährlich werden und wird dann von den Panzers von Golovkin einfach gnadenlos zerstört. Das wird sowas wie gegen Margarito nur nur viel früher beendet sein. Ne? 3-4 Runden oder vielleicht auch schon in den ersten zwei, keine Ahnung. Konto hat normal gute Nimmerfähigkeiten, aber Golovkin ist eine Maschine und wie gesagt, kommt nicht aus der Gewichtsklasse, wo Konto herkommt. Das ist ein ganz, ganz böses Mismatch, wenn das eingesetzt wird. Und deswegen würde ich mir wünschen, sehe ich Golovkin lieber so vom Mittelgewicht gegen zum Beispiel Forz oder sowas. Ja, das würde ich gerne sehen.
Aber ich glaube, erstmal wird man abwarten müssen, was passiert mit. Also, der Cotto-Kampf muss eigentlich irgendwie noch kommen, aber vielleicht sollte man abwarten, was wirklich passiert, wenn der gegen Canelo gekämpft hat. Der Kampf scheint ja sicher zu kommen, so wie sich das für mich anhört. Und danach sieht man, wie es weitergeht mit Cotto und Canelo. Und vielleicht kämpft er dann auch gegen den Sieger von den beiden. Aber ich finde es eigentlich spannend. Also, Golovkin ist aus unserer Sicht ja wohl klar die Dominanz in dieser Gewichtsklasse. Und ja, da kommt halt jetzt, wie geht's weiter? Das ist schon eine gute Frage.
Ja, spricht im Moment nichts dagegen, dass es besser geht. Was würdet ihr, ich sage mal, spekulieren, du mir nach jedem Golovkin-Kampf? Das lassen wir jetzt einfach einmal sein. Machen wir es einmal anders. Ich frage jetzt einfach einmal, fange jetzt mal an beim Jan. Jan, nenn mir bitte einen Boxer, gegen den du Golovkin jetzt als nächstes sehen möchtest.
Kovalev. Es sind zwei Gewichtsklassen hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe schon gehört, dass die im Sparring schon aufeinander geprallt sind. Und Golovkin soll gar nicht schlecht ausgesehen haben.
Halbschwergewicht finde ich jetzt ein wenig zu krass.
Ja, aber das ist das, was ich schon gehört habe und was mich mir wirklich vorstellen kann, dass er für sich vielleicht dort langfristig etablieren wird. Aber sieht man alles.
Imano, dein Traumkampf? Darf ich raten?
Ja, klar.
Gegen Frotch in England.
Ja. So. Das ist, wie gesagt, genau das, was ich sehen will. Weil Frotch ist jemand, der unheimliche Nehmerfähigkeiten hat. Wirklich unheimlich, vielleicht in der Gewichtsklasse der Beste von den Fähigkeiten her, Treffer zu nehmen. Und du brauchst doch gegen Golovkin einfach. Golovkin schlägt so krass, so präzise, so hart. Du musst, also ich sag mal, da kann keiner kommen, der die Treffer alle vermeiden kann. Ich selbst denke, Ward oder sowas wird da Probleme kriegen gegen Golovkin, diese so präzisen Schläge alle zu vermeiden. Wäre aber auch ein Kampf, den ich gerne sehen würde, weil das halt ein absoluter Defensivkünstler ist, so Ward. Ne? Wäre daher auch sehr attraktiv, aber ich würde lieber Frotch sehen. Weil er auch selbst ein sehr, sehr aktiver Kämpfer ist und auch sehr offensiv. Und da treffen dann wirklich zwei Leute aufeinander, die ja unbedingt gewinnen wollen, die beide unheimlich hart sind, unheimlich hart schlagen können, auch beide unheimlich viel vertragen können. Also ja, einen besseren Kampf kann ich mir eigentlich in der Gewichtsklasse momentan nicht vorstellen, ja.
Gut, dann diskutieren wir nicht mehr weiter über Golovkin. War noch, habe ich jetzt was übersehen? Nee, auf der Karte war eigentlich nichts mehr. Ja, Markus Reyes hat gegen Abraham Hahn verloren durch Mehrheitsentscheidung. Machst du am Rande erwähnt. Dann einen Tag zuvor gab es noch, oder zwei Tage, ich glaube, das war Donnerstag in Neuseeland. Joseph Parker gegen Sherman Williams haben der Jan und ich ja im Podcast vorher besprochen. Und Parker gewann nach Punkten. Gute Erfahrung für ihn, das tut ja gut.
Und vor allem, dass er auch mal lange Runden gegangen ist,
richtig, finde ich,
ist
auch genau
wertvoll.
Ja.
Also man kann da auch enttäuscht sein, dass er halt kein K.O. geschafft hat, aber ich glaube, wir haben beide
okay, gesagt, aber das haben ist
unwahrscheinlich.
Ja.
Also sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und das ist auch jemand, den man weiter im Schwergewicht beobachten kann.
Dann kommen wir auf die Vorschau, auf die kommende Woche. Da haben wir Mittwoch in Japan im Bantamgewicht eine Weltmeisterschaft um die WBC zwischen Shinjuk Yokohama und Sorn Rungvisya aus Thailand. Um die WBC, das ist die Nummer 1 im Bantamgewicht. Aus Japan, Rechtsausleger mit 1,71 im Bantam, kann sich auch sehen lassen. Gegen die Nummer 11, gegen den Thailänder, der hat 37 Siege bei 5 Niederlagen. Ja, ich vermute, dass es der Japaner schaukeln wird, zumal der Kampf auch in Japan ist. Ich vermute, dass er ihn stoppt und vorzeitig gewinnt. Gut, dann kommen wir auf die Card in... Machen wir Moskau, ja. Manuel Char gegen den berühmt-berüchtigten TBA. habe jetzt da auch noch nichts irgendwie gehört aus der Gerüchteküche, gegen wen Char irgendwie kämpfen soll.
Also könnte dann vielleicht auch sein, dass der Kampf gar nicht stattfindet.
Ich glaube schon, weil Manuel Char an Sparringsphase sich befindet.
Ja, ich glaube, ich habe gelesen, er hätte sie jetzt beendet. Oder so, aber ja, es ist schon deutlich. Also wenn es einen Gegner gibt, dann ist es halt jemand, den er umhauen wird und mal wieder einen Sieg einfahren kann, aber es wird halt nichts. Wird halt niemand sein mit einem Namen.
Des Weiteren auf der Karte Imano, die einzigste Maschine, wo dann gegen Vladachi verloren, Rakim Shagiev gegen Giabano Fragomeni. Ja, deutlicher Punktsieg von Shagiev, meiner Meinung nach. Imano gegen Ramit und Jan.
Ja, das sollte eigentlich so sein. Das kann man sich kaum anders vorstellen, finde ich.
Arif Mokmedov gegen Michael Zareva noch auf der Karte. Eduard Trojanowski gegen José Alvaro. Und dann das Main Event Alexander Povetkin gegen Carlos Takam. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich übergebe Imanu die Prognose für den Kampf. Was ist dein Tipp? Was erwartest du von dem Kampf?
Bei Takam gegen Povetkin?
Ja.
Oh, tja. Der Takam ist auf jeden Fall mal für eine Überraschung gut gewesen bisher. Hat da schon einige relativ gute Leute vor große Probleme gestellt, beziehungsweise auch sogar geschlagen. Hat einen sehr unorthodoxen Style, geht wirklich unheimlich hohes Tempo in den Anfangsrunden, kann das Tempo auch sehr lange halten, kann viel Druck machen, verfügt nicht über die größte Schlagkraft, das ist wahrscheinlich das Manko, was er hat. Hat ganz gute Maid-Bewegungen. Wie gesagt, baut gut Druck auf. Povetkin ist in den Anfangsrunden auch jemand, der viel schlagen kann, der auch sehr variabel schlagen kann. Aber ist jemand, der das Tempo nicht lange halten kann. Povetkin ist jemand, der baut nach 5-6 Runden meistens ab und kriegt dann hinten raus Probleme. Ich erinnere da an den Hook-Kampf und auch an einige andere Zeiten seiner Karriere, wo er wirklich hinten raus sehr, sehr böse Probleme bekommen hat, aufgrund seiner schwachen Kondition. Gegen Takam vom Style her würde ich sagen, die ersten Runden verlaufen relativ offen. Takam, klar, wird viel angreifen, wird viel Druck ausüben. Povetkin wird viele Kombinationen schlagen, wahrscheinlich auch versuchen, viel zu Körper zu gehen, um Takam hinten raus ein bisschen müder zu machen, weil wenn er das nicht schafft, gut zum Körper zu arbeiten, wenn Takam das verhindern kann und wirklich das abrufen kann über 12 Runden, wozu er in der Lage ist, was er schon bewiesen hat in seinen vorigen Kämpfen, dann wird Povetkin Probleme kriegen, weil er, wie gesagt, ab Runde 6, 7 selbst konditionell nicht mehr auf der Höhe ist und Takam, wie gesagt, über 12 Runden durchaus in der Lage ist, eine sehr hohe Workrate und Pace zu gehen. Deswegen gehe ich davon aus, ja, die ersten, sag mal, 6 Runden sollten leichte Vorteile für Povetkin darstellen, weil er der bessere Boxer ist, ganz klar. Vielleicht hat er dann Punktevorsprung von 4-2. Und dann ist die Frage, schafft Povetkin halt in dem Kampf, wie gesagt, Takam zu ermüden durch gute Körpertreffer in den Anfangsrunden, schafft er das nicht. Die Qualität dazu hat er, aber Takam wird es wissen. Er wird wissen, was da auf ihn zukommt. Und wird natürlich versuchen, dies zu vermeiden. Und das vorher jetzt zu prognostizieren, kann er das schaffen, kann er das nicht schaffen, ist sehr schwierig. Grundsätzlich, wie gesagt, hat Povetkin die besseren Möglichkeiten, weil er die größere Klasse hat, auch technisch. Und auch ein bisschen mehr Power in den Fäusten. Aber Takam ist halt ein gewiefter Hund. Und den traue ich auch zu, den Povetkin zu ärgern. Also ich gehe davon aus, dass wir den Kampf auf jeden Fall über die Runden gehen sehen. Ich denke, Povetkin gewinnt ist knapp nach Punkten. Es ist ja auswärts für Takam und wer da gewinnen soll, gewinnt dann auch in der Regel. Povetkin wird sich jetzt nicht abschlachten lassen oder so vorgeführt werden. Ich erwarte da einen sehr, sehr engen Kampf, wo halt viele nachher wahrscheinlich nach einem Punkturteil sagen werden, das hätte ich auch anders gegeben. Ich denke mal, wir sehen einen ganz, ganz knappen Punktsieg von Povetkin, wo man sich nachher darüber streiten wird und vielleicht sagen auch viele, nee, den hat Takam gewonnen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber wie gesagt, Takam hat auf jeden Fall das Potenzial, Povetkin zu ärgern und den Kampf auf jeden Fall spannend zu halten. Und ich traue mir auch eine Überraschung zu, wenn es dann nachher mit fairen Punktrichtern zugeht. Aber das denke ich nicht. Wenn es eng wird, kriegt Povetkin das. Und das wäre jetzt auch mein Tipp. Also eine ganz knappe UD oder vielleicht Split Decision für Povetkin.
Jan?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich kann mir halt durchaus vorstellen, also ich gehe da von einem Sieg von Povetkin aus, knapper Sieg auch. Aber das Interessante ist halt wirklich, hier kämpft die Nummer 6 gegen die Nummer 7 im Schwergewicht und es ist völlig unklar, wer den Kampf gewinnt, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich habe gerade mal geschaut, die haben auf Boxrec sogar die gleiche Punktzahl. Also die sind so eng gleich auf und also eigentlich kann man es nur wegen Heimvorteil an Povetkin geben. Und das ist jetzt auch mein Gefühl. Aber unabhängig, wer den Kampf gewinnt, das Spannende ist ja im Prinzip, kriegen die dann ja gerade den WBC Silber Heavyweight Titel, also im Prinzip den Stellvertretertitel der WBC und damit sind sie ja auch mehr oder weniger Pflichtherausforderer für Steve Byrne. Und das wird dann spannend, weil dann sind ja schon drei Pflichtherausforderer angestellt und das macht nochmal die Zukunft vom Schwergewicht mal wieder interessanter.
Ja, richtig.
Also mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich der Top-Fight dieses Jahr im Schwergewicht sein könnte.
Ich sag, Povetkin gewinnt vorzeitig. Aufgrund, weil er einfach mittlerweile ja, besser austrainiert ist.
Ja.
Ja, und da kam ich auch so lethargisch manchmal einen alten Thompson jetzt geschlagen und hat sich zeitweise auch immer gut treffen lassen. Ich glaube, Povetkin ja, kann das auf jeden Fall vorzeitig machen. Vermutlich in den hinteren Runden. Das ist halt so mein Tipp. Dann in Australien auch ein Schwergewichtskampf am Freitag. Alex Liapai gegen Malik Scott. Gott sei Dank hat sich Malik Scott wiederholt von seiner schweren K.O.-Niederlage gegen Wilder. War jetzt eigentlich ironisch gemeint.
Ja. Ich bin ja gespannt, ob er wieder mit einer Popcorn-Tüte zum Weigh-In kommt.
Get your Popcorn ready.
Ja. Also ich...
Ich glaube, für Liapai reicht's. Ich glaube...
Ich glaube eigentlich...
gewinnt den Kampf durch Punkten.
Ich denke auch... Du meinst, Liapai gewinnt den Kampf nach Punkten, oder?
Nein, Scott.
Okay, sehe ich nämlich eigentlich ähnlich. Liapai ist eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind... nur durch Zufall in eine recht hohe Ranglistenposition gekommen.
Ja, ich meine, er ist gegen Kevin Johnson auch K.O. gegangen, ne?
Und genau, also deshalb kann man eigentlich nur dem Scott den Sieg geben und eigentlich, aber eigentlich sind es Kampf, den will ich mir gar nicht mal anschauen. Ich glaube, ja. Also von beiden erwarte ich jetzt nicht mehr so viel.
Gut, also dann fragen wir nochmal den Imanu, was der Imanu sagt, wer gewinnt? Und nackig. Scott oder Liapai?
Gibt da jemand, der sehr limitiert ist? Liapai in dem Fall gegen Scott, gegen einen, der gerne mal aussteigt. Grundsätzlich hätte ich jetzt so vor dem Weiler-Kampf gesagt, dass Scott das macht. Stand heute. Na gut, das hat sich groß geändert. Liapai ist einfach ein total limitierter Boxer. Scott sollte es normal machen. Also Scott ist Favorit aus dem Grund, weil er der bessere Boxer ist und Liapai schlägt die Schläge immer so telegrafiert, dass Malik Scott da eigentlich überhaupt gar keine Probleme haben sollte, die zu lesen und zu vermeiden und selbst genügend Aktionen setzen, um Mann wie Liapai auszuboxen. Also ja, wie gesagt, wenn er jetzt alles mit normalen Mitteln oder Dingen zugeht, dann sollte das Scott nach Punkten machen. Und ziemlich eindeutig. Also ich wüsste nicht, wer Pai da mehrere Runden gewinnen soll, keine Ahnung. Ich denke mal 118, 110 für Scott nach Punkten, würde ich gleich mal tippen. Aber bei den zwei fliegt sich dann halt auch irgendwas anderes möglich so, oder? Aber wie das 100 nicht, die Wettquoten sind da, sodass Lea Pai sogar favorisiert ist.
Ja, leicht 1,7 zu 2,10.
Ja, kann wahrscheinlich nur mit dem Heimvorteil zusammenhängen. Wie gesagt, wenn du neutrale Punktrichter hast, also dann, ja, das ist das eigentlich das ist ziemlich eindeutig machen.
Gut. Dann noch zum Abschluss im Vorbericht eine Card mal wieder aus Monaco, wo unter anderem um den WBC Silberbälle Mittelgewicht Martin Murray gegen Domenico Spada kämpft. auf dem Papier klare Sache. Sparta meiner Meinung nach ein guter Mann, aber halt jetzt auch schon ins Alter gekommen, zuletzt auch gegen Rubio unterlegen. Ja, Murray, noch der junge Mann. Eine Niederlage gegen Martinez, umstritten. Bis jetzt ein Draw gegen Felix Stumm. Meiner Meinung nach gewinnt es Murray durch Punkten, denn der große Knockouter ist er jetzt nicht. Ich denke, der macht souverän nach Punkte. Geht ihr da mit? Jan und Imano?
Ja, es würde mich sehr überraschen, wenn was anderes passiert. Also,
ja,
sollte Murray gewinnen. Wahrscheinlich ja, nach Punkten am Knockout, glaube ich jetzt gerade. Also, ja, ich kann es schlimmer begründen.
Ja, dann noch im Minimum Weight Hacky Butler gegen Sing Shao Chong um den WBA-Titel und den IBO-Titel. Dann im Halbschwergewicht Rino Liebenberg gegen Elvidar Alvarez. Dann im Bantamgewicht auch eine WM. Die vakanten IBF-Titel im Bantamgewicht zwischen Randy Caballero und Stuart Hall. Sehe ich schon klar bei Caballero. Denke, es gewinnt durch K.O. Und dann im Mittelgewicht noch ein Kampf auf 6 Runden zwischen Sergei Kuzemski und Nick Blackwell. Also keine schlechte Karte aus Monaco. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Kommt auch zu einer humanen Zeit für die deutschen Boxfans. Ja. Sonst noch irgendwas zu der Karte in Monaco hinzuzufügen von euch?
Ich gehe weiter voraus. Nee, ich denke. Also es ist eine ordentliche Karte. Es sind jetzt nicht die bekanntesten Namen, die man kennen muss, drauf. Aber ansonsten wird, denke ich, eine schöne Karte, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, und dann wird einem das nicht schaden.
Richtig, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Ausgabe Nummer 93. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support, vielen Dank für die Nachrichten und die Kommentare bezüglich des Podcasts mit Ahmed Öner. Wir sind auf jeden Fall weiter dran, für euch Interviews wieder klar zu machen. Wenn ihr ein Wunschinterview habt, könnt ihr uns das auch mal gerne mitteilen. Auf der Seite boxpodcast.de oder bei uns in Facebook oder Boxpodcast oder auch in YouTube-Kommentare. Also, wo ihr wollt, denen ist keine Grenzen gesetzt, könnt ihr uns kontaktieren. Und dann bedanken wir uns nochmal fürs Zuhören und wünschen eine angenehme Boxwoche. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald.
Hello.